Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg 2040. Mein Name ist Malte Heine, ich bin Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und habe heute eine ja wirklich besondere Gesprächspartnerin am Mikrofon aus Berlin. Und nach dieser Aufnahme machen wir uns gemeinsam sogar auf den Weg nach Föhr. Allerdings nicht zum Strand, sondern zu einem Treffen der norddeutschen Wirtschaft insgesamt, wo sich die neue Hauptgeschäftsführerin der DIHK sozusagen auch mit uns austauscht. Und ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, vorher ein Gespräch zu führen mit Helena Melnikoff. Herzlich willkommen.
Ne? Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
Ja. Du kennst Hamburg gut. Du warst ja Hauptgeschäftsführerin des Warenvereins bei der Hamburger Börse, später dann beim Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und auch dort im Vorstand. Und jetzt seit Januar 2025 nun Hauptgeschäftsführerin der DIHK, also der Kammer der IHKs, der 79 Kammern in Deutschland und eben mit viel Stimme für die Kammern und die Wirtschaft in Berlin unterwegs und in Brüssel. Und wir wollen heute über deine ersten Monate im neuen Amt sprechen, über Hamburgs Rolle in der Wirtschaft für Deutschland und natürlich über die großen Themen, die uns alle gerade beschäftigen. Toll, dass du da bist. Ne?
Ja, super. Freue mich, hier zu sein.
Ja, Helena, seit Januar vertrittst du die Wirtschaft, die Kammern in Berlin auf Bundesebene. Wie bist du in die Wirtschaftswelt gekommen? Ne? Wie kam das?
Ja, man braucht ja immer so einen Entdecker oder Förderer im Leben. Das war bei dir vielleicht auch so. Und in meinem Fall, als ich in die Verbands- oder in die Wirtschaftsverbandswelt kam, da wusste ich gar nicht, was ein Wirtschaftsverband eigentlich macht. Habe ich dann aber sehr schnell rausgekriegt und seitdem hat es mich auch total gepackt. In meinem Fall war das der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, BGA in Berlin. Seinerseits auch ein großer Dachverband mit über 70 Mitgliedsverbänden, die in sich bündeln fast alle Branchen aus dem Groß- und Außenhandel, also Lebensmittel, Pharma, Baustoffe, Chemie, Automobilteile, you name it. Und da habe ich die Rechtsabteilung geleitet und da landeten dann alle schönen Themen, die nicht speziell genug waren für die anderen Abteilungen. Und da habe ich dann wirklich die ganzen Positionen gebündelt, die Gesetzgebungsverfahren begleitet und da habe ich wirklich gelernt, dass mir das sehr, sehr liegt und seitdem bin ich dabei.
Mhm. Rechtsabteilung ist auch Stichwort Jura, bist Juristin. Welche Themen haben dich in der Wirtschaft besonders gepackt? Was treibt dich da an? Ne?
Ja, so im Verbandswesen, da habe ich erst gedacht, als ich in die Abteilung Recht und Wettbewerb kam, beim BGA, da habe ich gedacht, naja, ich bin ja Rechtsanwältin, ne, und klar, mache ich. Und da habe ich dann erstmal so ein Gutachten zu irgendeiner Frage geschrieben, die dann kam. Und da war, glaube ich, damals die Frage von einem sehr, sehr großen Unternehmen in Deutschland, die sagten, naja, in Ungarn, also vor 15 Jahren schon, da sollte ein nationales Gesetz erlassen werden, was darauf drängte, dass dass die Einzelhändler, wenn sie ein ausländisches Produkt anbieten, dass sie auch ein nationales Produkt verpflichtet sind zu listen. Und da hat man gesagt, geht denn das überhaupt? Da habe ich gesagt, ach, natürlich nicht, das verstößt doch gegen Europarecht. Und da schreibe ich immer auf, wie das sich rechtlich alles verhält. Und dann habe ich denen das geschickt und da haben die gesagt, sorry, dafür kann ich einen Anwalt beauftragen, dafür brauche ich doch keinen Verband. Ich gedacht, ups. Und das war so das erste Learning. Und dann hat mich der damalige Hauptgeschäftsführer geschnappt und hat gesagt, so Frau Melnikoff, für Sie wenden sich hier mal an den Kollegen X und der erklärt Ihnen das. Und da hatte ich auch super nette Kollegen, die haben mich dann ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und dann habe ich das relativ voll rausgekriegt, dass es wirklich darum geht, Positionen, also ganz verschiedene Meinungen zu einer Position zu vereinen und dann eine gemeinsame Lösung auch anzubieten. Und das, wie gesagt, bei dem damaligen Flohzirkus von 70 Mitgliedsverbänden, das war richtig, richtig anspruchsvoll, hat aber auch richtig Freude gemacht, wenn es geklappt hat. Und das hat mich damals sozusagen wirklich begeistert und bis heute nicht losgelassen.
Stichwort Flohzirkus. Jetzt von der Verbands- in die Kammerwelt, 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland, die alle Mitglied in der DIHK sind. Da kommt es auch besonders viel auf Bündeln an. Und so wie kannst du schon sagen, jetzt nach einem knappen halben Jahr in neuer Funktion, wo geht die Reise hin für die Kammerorganisation? Hast du da schon ein paar Themen identifizieren?
Also was ich besonders früher von außen und jetzt von innen wahrnehme, ist, dass wir mit der IHK-Organisation eine Organisation haben, die in der Breite und Tiefe total einmalig ist. Plus, wir haben den gesetzlichen Auftrag, dass wir die Einzigen sind, die das gesamte Interesse der deutschen gewerblichen Wirtschaft vertreten. Heißt, wir sind mit unseren 79 IHKs, die in die Breite und in die Tiefe in den Regionen wirken, und wir in Berlin, die das bündeln, plus unser ganzes AHK-Netzwerk weltweit, das ist so einmalig, das gibt es in keinem anderen Verband. Und ich glaube, dass auch andere Länder uns teilweise zum Beispiel um das AHK-Netz auch beneiden und wir auf der innenpolitischen Lage mit den IHKs super viel machen können. Und diese Breite und Tiefe, die wir abbilden und auch den Puls der Unternehmen, den wir in der Lage sind, auch dadurch zu messen, sowohl im Inland wie auch im Ausland, das ist so ein USP, das müssen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr bei uns bündeln, fördern und dann auch nach außen ausspielen. Und im Ergebnis wäre mein Ziel, dass irgendwann mal, wenn jemand an das Wort Wirtschaft denkt, dass ihm automatisch die DIHK und IHK-Organisation in den Kopf kommt und dass wir auch mit den Themen, die wir für die Wirtschaft platzieren, viel, viel sichtbarer werden. Mhm. Das wäre mein Ziel.
Ja, das ist natürlich Musik in Hamburger Ohren, ja, die internationale Perspektive mit den Auslandshandelskammern, den AHKs, die natürlich, ja, wirklich, die New York Times hat, glaube ich, mal geschrieben, the secret weapon of German economic success, ja, dass genau diese Außenwirtschaftsförderung gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen ein wirkliches Pfund und eben auch eine wichtige Aufgabe der IHK-Organisation, das zu machen, und das ist, glaube ich, ein Pfund, was wir noch viel stärker, gerade in diesen Zeiten, wir kommen nachher nochmal zu dem ganzen Thema Geopolitik, Zölle und sonst noch was, da spielen die AHK ist auch eine besondere Rolle. Aber vielleicht nochmal auf die Berliner Ebene zurück. Gestartet im Januar, Hochwinterwahlkampf war Stichwort. Ich glaube, du hast mal gesprochen von Schleudergang. Ja, wie waren die ersten Wochen im Gang im neuen Amt? Ist ein bisschen ruhiger geworden? Oder?
Ja, also die ersten Wochen waren wirklich, oder Monate, so auf 1800. Zwischendurch nimmt es dann aber auf 600 und dann beschleunigt es wieder. Also die ersten Wochen und Monate im Amt waren natürlich extrem intensiv. Wenn man überlegt, in welcher Gemengelage, also extrem kurzer, harter Wahlkampf, Neuwahl, so im Februar, zwischendurch Amtsübernahme bei unserem wichtigsten Handelspartner USA durch Donald Trump, der ja auch direkt losgelegt hat und auch noch viel stärker als in seiner ersten Amtszeit. Wir haben dann die Koalitionsverhandlungen, die Regierungsbildung gehabt. Jetzt stecken wir mitten in den ersten Umsetzungsmaßnahmen aus dem, was angekündigt wurde und was wir versucht haben, in Forderungen natürlich im Koalitionsvertrag und Co. einzugießen. Plus, das Ganze findet statt, während wir mit unserer Wirtschaft im dritten Jahr Rezession stecken. Und wer spricht für die deutsche Wirtschaft? Wir. So, also Schleudergang ist eigentlich gar kein Ausdruck. Aber gerade jetzt, glaube ich, ist es eine ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen? Also ich möchte an keinem anderen Ort sitzen als bei der DIHK, weil ich glaube, wenn man irgendwo einen Impact machen kann in der aktuellen Lage, dann ist es dort und eben aufgrund der Breite und Tiefe, die wir haben und der Substanz, die wir auch einbringen in die ganze Debatte.
Mhm. Gab es da in den ersten Wochen und Monaten Eindrücke, Personen, Erlebnisse, die besonders prägsam waren oder die hängen geblieben sind?
Ja, also unendlich viele natürlich aus der sozusagen eigenen inneren IHK-Organisationsbubble.
Über die würde ich auch gerne mal unterhalten.
Das machen wir dann auch für. Okay. Nein, aber jetzt zur Sache. Tatsächlich ging es ja gleich los mit, es war noch kurz vor der Wahl, mit einem Treffen, was wir mit Friedrich Merz hatten, auch im kleineren Kreis, ein Austausch in einer wirklich auch konzentrierten Wahlkampfphase. Das war besonders. Und dann auf dem Höhepunkt der Koalitionsverhandlungen, da hatten wir dann Lars Klingbeil bei uns in den Koalitionsverhandlungen. Und kurz nachdem das Kabinett benannt wurde, also als schon alles draußen war, Koalitionsvertrag und der Bundeskanzler war gewählt, hatten unser Präsident Peter Adrian und ich einen Termin bei der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. So, und dass alleine diese sozusagen drei Namen, einmal der Kanzler, der Vizekanzler, der Finanzminister, die neue Bundeswirtschaftsministerin, das sind natürlich auch für uns ganz entscheidende Schlüsselpersonen, wo ich sehr, sehr froh bin, dass wir in unserer Organisation noch die Möglichkeit haben, da den Kontakt direkt zu machen.
Mhm. Was erwartest du von der neuen Regierung oder deiner Funktion auch persönlich? Was sind die wichtigsten Forderungen?
Also mir wäre es wichtig, dass es nicht nur bei Ankündigung bleibt, weil ich glaube, dass die Regierung, die wir aktuell haben, tatsächlich die Probleme sieht, die auch die Wirtschaft schon lange benennt und die sich auch lange schon in den DHK-Forderungen wiederfinden. Aber es muss über diese PR-Nummern hinausgehen. Also sprich Booster, Doppelwumms, ich weiß nicht, was da alles war in den letzten Jahren, jetzt wirklich mal machen. Ja, wir haben eine ganz toxische Mischung gerade. Wir haben extrem große eigene strukturelle Schwächen. Da kann ich bis morgen erzählen, kommen wir sicher nachher drauf. Und wir haben geopolitisch externe Faktoren, die extrem wirken und die Wirtschaft unter Druck setzen. Und da kann ich mich sozusagen nicht rausreden, sondern muss jetzt mal wirklich bei mir vor der Haustür anfangen. Ich habe das Thema Verfahren, wo ich unendlich viel drunter subsumieren kann, wo wir besser werden müssen. Bei den Kosten für die Unternehmen müssen wir besser werden. Unsere Partnerschaften nach außen müssen wir stärken. Kann das, wie gesagt, nachher nochmal konkretisieren. Aber jetzt wirklich Fokus machen, anfangen. Es hat sich so viel angesammelt. Jetzt loslegen, egal wo. Hauptsache anfangen, nicht nur ankündigen.
Priorität für die Wirtschaft, ja, war unsere gemeinsame Forderung, auch mit vielen Verbänden zusammen, die wir auch sehr lautstark erhoben haben. Und ich sag mal, so ein bisschen die Frage, wir können ja als Kammerorganisation, wir in Hamburg haben eine lange Tradition der politischen Arbeit in der Handelskammer, und wir sprechen immer, unser Job ist eigentlich die kostenlose Bereitstellung von Informationen. Gefragt oder ungefragt, ja. So, wenn es manchmal nötig ist. Ja, so. Aber jetzt ist ja die Frage, wird die Stimme der Wirtschaft aktuell in Berlin ausreichend gehört? Ist die Priorität für die Wirtschaft zu sehen?
Also ich denke ja, weil wir nämlich viele unserer Forderungen tatsächlich wiederfinden in den aktuellen Planungen der Bundesregierung, auch in den aktuellen Beschlüssen. Und wir speisen das ja auch regelmäßig in den politischen Betrieb ein, durch eben Stellungnahmen und Positionspapiere, die wir abgeben, aber auch Lösungsvorschläge. Also wir haben zum Beispiel, nachdem der Koalitionsvertrag draußen war, haben wir gesagt, alles klar, jetzt gehen wir nicht wieder auf irgendwelche Forderungen von uns zurück, sondern wir nehmen uns mal den Koalitionsvertrag und schauen uns an, das ist ja schon geeint, unterschrieben und veröffentlicht. Welche dort geeinten Maßnahmen haben den höchsten Effekt auf ein Wachstum der Wirtschaft? Und welche davon wiederum sind in den ersten 100 Tagen auch realistischerweise auf den Weg zu bringen durch die neue Bundesregierung? Und haben die dann formuliert in einem 100 Tage sozusagen Aufbruchpapier, wo wir gesagt haben, so Leute, jetzt haben wir für euch quasi nochmal hier rausgefiltert, da könnt ihr loslegen. Und ganz konkrete Beispiele hintergepackt zum Thema Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung, Genehmigungsverfahren, Energiekosten, Steuern, Arbeitskosten etc. Und davon, wenn man mal genau hinguckt, wir haben ja jetzt auch den Koalitionsausschuss gehabt. Da kommt immer wieder was von uns rein. Da bin ich doch sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch hoffentlich weitergeht.
Ja, das ist doch spannend. Wir sind mittendrin im Thema eigentlich, in diesen ganzen Strukturherausforderungen, vor denen wir stecken. Du hast gesagt, Strukturthemen, unsere Hausaufgaben müssen wir machen. Was sind die wichtigsten Handlungsfelder? Also wo müssen wir jetzt kurzfristig ansetzen, um wirklich einen Unterschied zu machen?
Ja. Also dadurch, dass wir mittlerweile ja sich so viel angesammelt hat strukturell, glaube ich, ist das Erste, dass man sagt, so zum Thema gefragt oder ungefragt, dass man auch mal so den Fokus wiederfindet, ne? Und sagt, dieses Mehr an Forderungen und Lösungsvorschlägen muss man ja irgendwie bündeln, sonst verliert man sich da drin und hat auch irgendwann keine Lust mehr. Aber eigentlich sind wir ja ein tolles Land, so, und wir können auch was. Und wenn ich mal gucke, das Thema Verfahren, da muss ich ganz massiv reingehen als Bundesregierung. Und das bedeutet, dass ich Bürokratie abbaue und rückbaue, wo ich nur kann. Also wirklich diese One-In-Two-Out-Regel. Wenn ein neues Gesetz reinkommt, mindestens zwei wieder raus. Am besten noch mehr. Bevor ein neues Gesetz kommt, wirklich einen Praxischeck machen. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Nicht nur, was kostet das eventuell die Verwaltung? Ne? Wenn man so einen Gesetzentwurf mal liest,
das ist das Wichtigste, quasi in
einem Referentenentwurf, die dann abgearbeitet werden. Das wäre mal so einer, ne? Wo man mal sagt, da gucken wir genau drauf. Und auch wenn ich ein neues Gesetz schaffe, dann auch mal zu fragen, was ermöglicht es? Ne, denn Regulierung per se ist ja nichts Schlechtes. Regulierung ist ja eigentlich was Gutes, was wir brauchen, damit das Zusammenleben, auch das wirtschaftliche Zusammenleben funktioniert. Und dass man mal gucken, was kann es ermöglichen? Und nicht nur, wo ist es vielleicht nur eine Behinderung, weil es zu risikoavers ist und am Ende vielleicht nur so ein betreutes Leben darstellt. Ja. Dann, wenn ich ein Unternehmen gründe, ne, dass man sagt, das muss irgendwie alles schneller gehen. Auch da gibt's schon gute Ansätze. Soll ja innerhalb von 24 Stunden demnächst der Fall sein. Planungs-, Genehmigungs-, Vergabeverfahren. Überragendes öffentliches Interesse haben wir lange eingefordert, zum Beispiel beim Ausbau von Glasfaserkabeln. Das ist jetzt beschlossen worden. Das kann man auch bei so vielen anderen on top besetzen. Ne? Und dann werden Fristen verkürzt, dann werden Verfahren gestrafft. Um mal die Sachen, die wir eigentlich, die in uns stecken, ja, in unseren Köpfen, in unserem Land, um diese Ideen und diesen Tatendrang mal wirklich auf die Straße zu bringen. Und das ist jetzt nur der Bereich, den ich mal mit Verfahren überschreiben würde. Dann gibt es noch den großen Bereich Kosten. Also, wenn ich Unternehmen habe, so. Dann gucke ich mal, was kostet denn das alles? So, wenn ich mich irgendwo ansiedle, dann muss ich natürlich rechnen. So, was machen die Energiekosten? Was machen die Steuern? Was machen die Arbeitskosten? Und das sind ja alles Felder für sich, ne? So, das heißt, auch da muss die Regierung ansetzen, um auch das attraktiv zu machen.
Wie sieht das mit Mindestlohn aus? Arbeitskosten?
Arbeitskosten sind ein ganz großer Treiber, gerade in Deutschland. Und wenn ich sage, ich bin sozusagen ein Hochlohnkostenland, dann muss ich dem ja auch was entgegensetzen. So, indem ich zum Beispiel sage, ich habe eben besonders gute Köpfe oder ich bin besonders innovativ, ich muss es auf irgendeiner Seite wieder gut machen. Aber wenn ich das Ganze in so eine strukturelle Mangellage noch hineinhiebe und dann sage, so Mindestlohn, Summe X, obwohl ich eigentlich eine Mindestlohnkommission habe, die dafür gesetzlich zuständig ist, und dann ist es doch wieder eine politische Geschichte, das geht dann alles irgendwann nicht mehr auf. Dann haben wir die Schieflage, in der wir uns befinden, und dann müssen wir raus.
Ja, du hast es eigentlich mal auf den Punkt gebracht in dem Interview und gesagt, wir rasen auf die letzte Ausfahrt zu, auch mit der Wirtschaftspolitik. Haben wir die Ausfahrt genommen oder haben wir den Blinker gesetzt?
Ja, das war in einem Handelsblatt-Interview, als nämlich unsere Konjunkturumfrage rauskam. Und da prognostizieren wir dann ja auch das Wachstum bzw. Nichtwachstum für das ganze Jahr, nachdem wir ja über 23.000 Unternehmen befragen, eben auch durch unsere IHK-Organisation. Und da ist keiner der Indikatoren positiv. Und wir haben mittlerweile eine Nachfolgeumfrage, auch da ist keiner der Indikatoren positiv. Und das heißt, wir rechnen mit einem Minuswachstum von 0,3% des BIP. Das ist also einfach
im dritten Jahr.
Jahr. Das hat seit der Gründung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Also wir, während alle anderen, by the way, ja, Volkswirtschaften an uns vorbei wachsen, kommen wir aus dem Tief nicht mehr raus. Und das kann man dann auch irgendwann mal nicht nur auf externe Faktoren schieben.
Und in diesem ist das wunderbar eigentlich genau die Überleitung zum entscheidenden Punkt, den wir auch häufiger diskutieren bei uns in den Gremien, mal so eine echte Zukunftsstrategie für die Wirtschaft sozusagen zu entwickeln, eine Agenda, die Wirtschaft ins Zentrum steht. Wo müssen wir da anfangen?
Ich habe es ja gesagt, es liegt alles auf dem Tisch. Verfahren beschleunigen, Kosten senken. Und Partnerschaften nach außen ausbauen, den Punkt hatten wir noch nicht. Wir reden aktuell sehr, sehr viel über die USA und über Donald Trump und darüber, dass wir ja eine Exportnation sind. Das bedeutet aber Export und auch Import, by the way, in die ganze Welt und aus der ganzen Welt. Das ist nicht nur USA. Und ich glaube, so wichtig es ist, mit den USA jetzt eine gemeinsame Lösung zu finden, wir müssen das eine tun, ohne den Rest zu lassen. Also heißt, in andere Märkte wie Indien, Indonesien und es gibt auch noch mehr, da wirklich mit einem Pragmatismus reinzugehen, was uns dann auch zügige Freihandelsabkommen erleichtert. Denn das ist für unsere Wirtschaft in Deutschland, darauf ist unser gesamter Wohlstand der letzten Jahrzehnte aufgebaut. Und da müssen wir wirklich mehr die ausgestreckte Hand nach außen zeigen, statt den erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, das wäre mittlerweile angezeigt. Ja, das ist
ein Trauerspiel, ne? Dass wir uns auch nicht über die Zollsituation in den USA beschweren. Hätten wir damals ein Freihandelsabkommen gemacht, hätten wir eine andere Situation jetzt. Mercosur,
ja. Mercosur, danke.
Ein Thema, mit dem wir ein Trauerspiel, ne? Dass es so lange gedauert hat. Was trauen Sie dem Bundeskanzler Friedrich Merz in diesem Kontext zu? Was traust du? Sorry.
Also ich traue der Regierung zu, dass sie tatsächlich die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und was mich das denken lässt, ist, dass der gesamte Koalitionsvertrag tatsächlich unter einem sehr, sehr großen Finanzierungsvorbehalt steht. Das heißt, alles, was da aufgeschrieben ist, steht unter dem Vorbehalt, dass es bezahlt werden kann. Das fängt bei der Mütterrente an, das geht beim Agrardieselsubvention weiter und alle anderen Dinge. Das ist alles sozusagen nice to have und vieles davon auch wichtig, aber das muss ich bezahlen. Und wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann ist das im Haushalt einfach nicht abzubilden. Und wir haben mal durchgerechnet, wenn die deutsche Wirtschaft im Jahr 23, 24 und 25 nur moderate, sage ich in Anführungszeichen, 2% gewachsen wäre. Ne, das klingt ja heute 2%, als ob das totale Traumtänzerei wäre. Wäre super. Aus heutiger Sicht, wenn man von minus 0,3 kommt, ist 2% echt viel. Aber es gab viele Jahre, da war 2% quasi das Minimum. Und wenn die Wirtschaft 23, 24, 25 nur 2% gewachsen wäre, dann bedeutet das in den 3 Jahren eine Steigerung des BIP um 500 Milliarden Euro. Und das bedeutet für den Haushalt 220 Milliarden Euro auch in den Staats- und Sozialkassen. Damit kann man schon was machen. So, das heißt, das muss irgendwo herkommen.
Aber sind die Stichwort Schuldenpakete, ja, oder Sondervermögen, wie sie auch genannt werden, ist das der richtige Weg? Ist das die Zukunftsagenda, die wir brauchen?
Also, dass die Infrastruktur massiv verbessert werden muss und auch ausgebaut werden muss. Ich glaube, das ist unbestritten. Das ist ja auch eine lange Forderung von uns über viele Jahre. Allerdings wird das ja nur klappen, wenn ich auch da wieder die Verfahren dahinter beschleunige. Denn wenn ich nur Geld ins System kippe und dann versandet das einfach in einem Genehmigungsverfahren, was über 9 Jahre dauert. In Berlin dauert es aktuell 9,3 Jahre, bis ich erfahre, ob auf einem Gebiet, Gewerbegebiet oder Wohngebiet entsteht. Da ist nicht nur der Investor aus dem Ausland lange wieder weg, da ist auch jeder Mittelständler schon wieder weg, weil er denkt, sorry, das geht so nicht. Und das meine ich, und bis dahin haben wir auch schon die übernächste Bundesregierung am Start. Ne?
Die auch nochmal neu prüfen.
So, die auch nochmal prüfen werden. Will sagen, damit sich das materialisiert, muss das einfach sozusagen schnell auch verbaut werden können, dieses sogenannte Sondervermögen. Und das klappt nur, wenn ich die ganzen Prozesse dahinter anpasse. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, Verbandslagerecht und die Themen da eine Beschleunigung reinzukriegen. Aber auch, ich sag mal, was man noch nicht so richtig sieht, ist der Wille, ich sag mal, die Sozialsysteme wirklich zu reformieren. Stichwort demografischer Wandel, ja, Riesenthema, Rentenreform in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielt in Deutschland. Ja, so, ich meine, bis hin selbst die Forderung, in Dänemark wurde erstmal Feiertag abgeschafft oder sowas. Mhm. Darüber wird auch nicht ernsthaft diskutiert. Ja, ja. Wie siehst du das?
Ja. Also was ich sehe ist, dass das ist natürlich so ein Thema, das tut für halt weh. So, und damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Und das ist eine große Zumutung, damit, und dieses Wort Zumutung, das fehlt ja insgesamt. Und ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, irgendwann mal auch Entscheidungen zu haben, die uns etwas zumuten. Und das bedeutet eben auch eine Reform des Rentensystems. Und wenn ich Generationengerechtigkeit irgendwann herstellen will und das Ganze überhaupt auch auf die nächsten Jahrzehnte tragbar machen will, dann muss es da wirklich eine neue Idee und auch Einschnitte geben. Und dass man sich da wegduckt, das kann man verstehen. Aber ich denke, das wird kommen müssen.
Mhm. Ja, ich denke auch, allein im Sinne der Generationengerechtigkeit, sonst muten wir unseren Kindern auch eine ganze Menge zu und das können wir irgendwie auch so nicht stehen lassen. Zumutung ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Themenkomplex, die Zollpolitik der USA. So, ich steige eigentlich kaum noch durch, was da passiert, ist ja wechselhafter als das Frühlingswetter hier in Hamburg. Ja, und wir haben also, ich sag mal, massive Auswirkungen, die wir spüren. Wir haben es mal für Hamburg analysieren lassen, dass die direkten, sozusagen auch die Hamburger Betriebe selbst gar nicht so groß sind bei diesen Themen. Natürlich führt das für viele für große Verunsicherung. Die entscheidenden Auswirkungen für Hamburg bestehen insbesondere über die indirekten Effekte auf den Hafen und unsere Außenhändler, die natürlich dann da massiv sozusagen mit ihren Dienstleistungen betroffen sind für viele andere Unternehmen. Wie beurteilst du die Situation, die Auswirkungen auf Deutschland, auf Europa und was müssen wir machen? Ne? Große Frage, mal eben so gestellt.
Was müssen wir machen? Kann ich jetzt sagen, die Frage gebe ich mal zurück. Lösen, ja. Also, das ist in der Tat aktuell ein Hin und Her, das ist enorm. Also alles, was da sozusagen jeden Tag aufschlägt, es fällt enorm schwer, da überhaupt Schritt zu halten. Und die Entwicklung ist aber in der Tat besorgniserregend. Ne? So klar für uns, aber ich glaube mittlerweile auch für die USA. So, weil die stecken das auch nicht so einfach weg. Und ich glaube, auch da gibt es eine gewisse Verhandlungsbereitschaft mittlerweile. Und jede Ankündigung oder negativ formuliert Drohung für Zölle auf bestimmte Produkte, die würde ich immer als Gesprächsangebot erstmal aufnehmen, weil wir auch gar nicht anders können. Und diese Unsicherheit, ich glaube, was wir machen müssen, ist wirklich diese Unsicherheit abzustellen, so schnell wie möglich durch eine Einigung, die wir haben. Aber dafür muss der andere irgendwann auch einigungsbereit sein. Das heißt, eine Einigung im Zollstreit ist aktuell totale Priorität. So. Und da müssen wir gucken, dass das am Ende so sichergestellt ist, dass es auch vielleicht, wenn es gut läuft, WTO-rechtskonform ist und am Ende die Sicherheit gibt, weil sonst bleiben die Investitionen auch auf Dauer weg. Und wir sind in den USA massiv investiert mit Unternehmen, mit Arbeitskräften. Das würde ich nicht komplett außen vor lassen. Ich glaube, da haben wir auch viel anzubieten.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und aber die Situation war natürlich auch schon unter Joe Biden, Inflation Reduction Act, ein Thema, dass natürlich Industriebetriebe hier auch abgeworben worden sind. Insofern ist es nochmal eine Verschärfung der ganzen Situation, die wir haben. Was müssen wir tun, ne, um unabhängiger zu werden? Also wir haben eine kurzfristig sicherlich eine Reaktion auf die Zölle, die wir auch damit mitmachen müssen. Aber wir müssen ja auch langfristig gucken, dass wir unabhängiger werden. Ne?
Ja, also es, in Bezug auf die USA ist es ja so, es sind 10% der deutschen Exporte gehen in die USA. Das ist viel. Heißt aber auch, dass 90% eben woanders hingehen. So, das heißt, ich muss auch auf die 90% gucken. Und mein Lieblingssatz der letzten Monate ist, auch andere Länder haben schöne Märkte. So. Und
das ist ein schöner Spruch, ne?
So, und wir haben über Mercosur schon gesprochen. Das ist ein Freihandelsabkommen, von dem ich dachte, dass das weder ich noch meine Kinder jemals erleben werden, dass das abgeschlossen wird. Jetzt ist es ja auf der Zielgeraden, aber natürlich auch noch lange nicht ratifiziert. So, aber immerhin schon mal fertig verhandelt in vielen Aspekten. Und dann haben wir Indien als Riesenmarkt, wir haben Indonesien, wir haben den gesamten ASEAN-Raum. Ne? Das sind, da liegt enormes Potenzial für uns. Und zwar nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch als Markt, wo ich ja auch Rohstoffe einkaufen kann und auch andere Materialien einkaufen kann, mit denen ich dann hier in Deutschland Wertschöpfung betreibe und was ich dann wiederum woanders hin exportiere. Das heißt, ich muss massiv jetzt in die sozusagen Partnerschaft mit anderen Ländern investieren und dazu Freihandelsabkommen kommen. Und vielleicht müssen die auch nicht gleich alle Sektoren umfassen. Man kann ja auch irgendwann mal sagen, man lässt vielleicht einen Bereich raus. Stichwort Agrar, Chlorhühnchen etc.
Das ist immer emotional, ja.
So, ist sehr emotional. Aber man fängt mal irgendwo an, wo man eine Schnittmenge hat.
Volle Zustimmung. Provokante Frage, müssen wir uns wieder intensiver mit China beschäftigen. Ich sag mal, ein Drittel des Containerumschlags im Hamburger Hafen hat was mit China zu tun. Und was ja so ein Fieberthermometer ist für die Verbindung der deutschen Wirtschaft, das hat ja nichts mit dem Hamburger Hafen zu tun, eigentlich, sondern weil die Betriebe eben verladen und diesen Handel mit China betreiben. Wie wichtig ist, bleibt China für die deutsche Wirtschaft?
Ja, haben wir uns denn jemals nicht intensiv mit China beschäftigt? Ich glaube, es steht außer Frage.
Also in Hamburg ist es auf jeden Fall immer ein zentrales Thema, ja, mit dem wir uns beschäftigen aus guten Gründen, ja, dass wir eben auch mal gucken, dass wir diesen Dialog zwischen China, USA und Europa eben auch sozusagen weiter aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, aus wirtschaftlicher Sicht wirklich unglaublich, glaube ich, wichtig. Und insofern ist das wieder auch sicherlich der Themenkomplex Hamburg, wenn ich gerne mal zu sprechen kommen würde jetzt. Mal mit so einer Frage, Hamburg steht vergleichsweise politisch stabil da und wirtschaftlich relativ erfolgreich, aber eben auch der Außenwirtschaftsstandort Hamburg, den du ja auch gut kennst aus deiner beruflichen Profession. Ne? Eine Frage, brauchen wir mehr Hamburg in der Bundeswirtschaftspolitik?
Also Hamburg hat ja eine über 1000-jährige Tradition als Hafenstadt. So, das bedeutet, Hamburg war schon immer der Welt zugewandt. Das heißt ja auch immer so das Tor zur Welt. Und ich habe das, als ich sozusagen meine Jahre in Hamburg verbracht habe, auch die ganze Zeit so erlebt. Das ist relativ einmalig. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung, die auch vieles ermöglicht. Und Hamburg hat es eben ermöglicht, über den Hafen tatsächlich der größte Industrie- und Außenwirtschaftsstandort in Deutschland zu werden. Und das gibt Hamburg natürlich eine besondere Stellung im Wirtschaftsgefüge der Bundesrepublik. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wichtig Export für die deutsche Wirtschaft ist. Ja, und natürlich spielen da der Hamburger Hafen, aber auch andere Häfen in Deutschland eine ganz besondere Rolle, weil sie einfach die Logistikdrehscheibe für die ganzen Produkte, die importiert und exportiert werden, sind. Ohne das wäre unser Wohlstand wahrscheinlich nicht so gewachsen, wie er gewachsen ist. Das ist ein ganz großer Verdienst der Häfen in Deutschland.
Ja, wunderbar. Ja. Das haben wir dem DIHK versucht, auch häufig immer sozusagen zu erzählen, diese Bedeutung. Aber mit da im Hintergrund kriegst du das dann gut mit hin. Und ist eben auch so, du hast auch gesagt, Hamburg größter Industriestandort. Ja. Wissen eigentlich die wenigsten nach Bruttowertschöpfung, was mit dem Hafen zu tun hat. Ja. Und das ist auch mein Herzensthema, die Bedeutung des Hamburger Hafens und der norddeutschen Häfen insgesamt für Deutschland, für die Versorgungsfunktion. Über Hamburg laufen 50% des deutschen seewertigen Außenhandels, 90% aller Güter werden sowieso über den Seeweg genommen. Insofern ist das ganz wichtig als Anschluss an die Weltmärkte. Aber die Frage ist diese Bedeutung der Häfen insgesamt, ja, und das geht für alle. Ist das ausreichend in der Wirtschaftspolitik verankert, ja, dass das notwendig ist, und hat Berlin gerade den Hamburger Hafen ausreichend im Blick?
Also wir als DIHK haben den Hamburger Hafen, wie auch die anderen deutschen Seehäfen, natürlich immer im Blick, in der Tat. Und ich bin relativ positiv, was den Blick nach vorne angeht, in Sachen Akteure in Berlin. Denn im Koalitionsvertrag steht, dass der Bund für die See- und Binnenhäfen eine auskömmliche Finanzierung sicherstellen will. Das ist ein Schritt in die Richtung. Whatever that may mean. Aber es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, so dass es da überhaupt drin steht. Denn am Ende müssen ja auch, das weiß ich auch noch aus meiner Zeit in Hamburg, steht ja auch der Hamburger Hafen im Wettbewerb zu anderen großen Häfen. So zum Thema hier, wir haben über Verfahrungs- und Prozessbeschleunigung gesprochen. Ne, das sind ja auch, das ist ein Unternehmen, das muss funktionieren. Das muss für die hier anlanden und umschlagen, natürlich alles besser sein als woanders. Das heißt, da ist die Finanzierung schon eine wichtige Frage. Und wenn die Bundesregierung das immerhin im Koalitionsvertrag verankert, dann ist das zumindest auf dem Radar. Und das ist schon mal was.
Ja, danke für eure Unterstützung bei dem Thema, weil das, glaube ich, finde, die Funktion einer Volkswirtschaft elementar ist. Ja, dieser Anschluss an die Weltmärkte. Aber nur mal so als Fakten dahinter. Der Bund zahlt jedes Jahr für den Unterhalt der Häfen, alle deutschen Seehäfen, 38 Millionen Euro. Das ist natürlich ehrlicherweise ein schlechter Scherz, ja, der da kommt. Und insofern ist die auskömmliche Finanzierung, also ja, da muss man mindestens mal auf 500 Millionen dann auch mitkommen. Insofern ist das, glaube ich, wirklich ein zentrales Thema, einfach um diesen Zugang zu den Weltmärkten auch mitzuerhalten. Und wir sehen den ja in vielen Situationen, wir sehen, nächster Themenkomplex, den ich nochmal anschneiden möchte, wir haben es zum Beispiel in der Ukraine gesehen, wie wichtig der Seehafenzugang ist über Odessa, wie umkämpft das dann auch gewesen ist. Und insofern spielen natürlich gerade die Häfen auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, mit der wir uns auch beschäftigen müssen, natürlich eine ganz zentrale Rolle. Stichwort Operationsplan Deutschland mit dem Zugang via Versorgung für die deutsche Bevölkerung, aber eben natürlich auch für die militärische Mobilität, die damit verbunden ist. Und insofern mal ein Themenkomplex, mit dem wir uns als Kammern auch beschäftigen müssen. Ne?
Ja, so ist es. Ja, man hätte das vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten, was für Dinge plötzlich normal werden. Vor ein paar Jahren, ich würde sagen, vor 5 Jahren kannte das Wort Lieferkette auch noch keiner. Und heute haben wir das Gefühl, war schon immer da. Und so ist das mit dem Wort Ernstfall. Ne, das war vor ein paar Jahren auch noch nicht im Sprachgebrauch und mir läuft es teilweise heute noch so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich das höre oder sage. Aber ich bin total bei dir, wir müssen uns damit befassen und zwar auch im Namen der Wirtschaft. So, das ist am Ende ist es eine im Ernstfall eine Zusammenarbeit, eine zivil-militärische Zusammenarbeit. Und auf der zivilen Seite steht eben auch die Wirtschaft. Und ich glaube aber noch, bevor wir von Ernstfall und Co. reden, das Ganze fällt ja nicht vom Himmel. Das hat ja sozusagen schon so Vorläufer. Und seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, da erleben ja auch die Unternehmen in Deutschland verstärkt Cyberangriffe, gestörte Lieferketten, teilweise Drohnenflüge über ihren Werksgeländen. Das sind alles so Warnzeichen, wo man sagt, da muss man sich als Unternehmen auch mal langsam überlegen, was ist denn eigentlich in so einem Ernstfall? Wahrscheinlich ist Deutschland dann im NATO-Bündnis die logistische Drehscheibe, weil wir einfach enorm viele Außengrenzen haben. Und da wird auch die Wirtschaft, wahrscheinlich die Unternehmen, ihren Beitrag leisten bei der Verlegung von Truppen über die Häfen, Straßen, Schienen und da unterstützen. Und ich denke, es ist sehr sinnvoll, wenn wir uns da heute in Friedenszeiten Gedanken drüber machen und einen Plan entwickeln, als wenn wir anfangen, wild durcheinander zu rennen, wenn es soweit ist.
Ja, ich glaube, das Ganze ist ganz entscheidend. Das Thema kommt mehr und mehr an in der Wirtschaft. Wir hatten das, also ich meine, war schon immer da. Die kann man immer sich mit Sicherheitsthemen beschäftigen. Aber wenn wir mal darüber gesprochen haben, Sicherheit in der Wirtschaft, da kam vielleicht vor 3-4 Jahren zu einer Veranstaltung 50 Unternehmen, aber die mussten mal ein bisschen ranziehen zu der Sache. Wir hatten neulich bei uns in der Kammer ein Sicherheitsforum auch mit der Bundeswehr zusammen. Da kam knapp 500. Ja. Also war das Interesse, die werden schon, wow, da ein bisschen was tun, gerade Cyber-Sachen. Aber auch die Frage, wie kann ich eigentlich mit den Fachkräftethemen umgehen. Ne? Ja. Fachkräftemangel, Bundeswehr genau. Hat auch großen Bedarf, muss man sich diese wichtige Ressource eben teilen. Das ist ein ziemlich zentrales Problem. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Aber auch das eine Facette, mit der wir uns beschäftigen hier in dieser Kammerorganisation und eben auch über die Dinge.
Ja, absolut. Dass es eben dann wirklich ein sinnvolles, abgestimmtes Miteinander ist. Auch beim Thema Fachkräfte, wenn die sowohl militärisch wie auch in den Unternehmen gebraucht werden, damit sich das nicht gegenseitig kannibalisiert. Ja, das geht nur Hand in Hand. Und vielleicht noch ein Aspekt, dass die politische Stärke ja auch aus der wirtschaftlichen Stärke resultiert. Und politische Stärke oder Souveränität ist ja auch etwas, was aus dem Bereich Sicherheit einzahlt. Ne? So, das, und Wirtschaft steht dann eben tatsächlich auch da wieder im Kern vom Kern. Also ich bin unter so vielen Aspekten gut beraten, wenn ich meine Wirtschaft, wo ich nur kann, stärke, weil davon wirklich auf allen Ebenen profitiert wird.
Mhm. Das ist fast schon ein wunderbares Fazit unseres Podcasts. Ich möchte mal gerne nochmal zum Abschluss sozusagen auf ein bisschen in die Zukunft schauen. Und der Podcast heißt ja auch Hamburg 2040. Und das wäre natürlich heute vielleicht ein bisschen Deutschland 2040 in den Fokus stellen. Aber fange ich vielleicht mal an mit dem Komplex. Deutschland möchte sich für Olympische Spiele bewerben. Auch Stichwort Überleitung. Als Friedenssignal für die Welt, dass wir durchaus immer noch mit verbunden sind. Es haben sich einige Regionen in Deutschland auch beworben. Hältst du das, ist das ein Zukunftsprojekt, was uns gut tut?
Ja, das ist natürlich eine großartige Chance, ja, weil mit Olympia so viel Positives verbunden ist. Natürlich so unter dem Aspekt der Softpower und was will ich eigentlich als ein Bild von mir in die Welt senden? Also ein Bild von Deutschland, was ich dann natürlich ganz sozusagen aktiv schreiben kann. Diese Gelegenheit hat man nicht jeden Tag. Und auf der wirtschaftlichen Seite, wenn es dann Olympia in Deutschland geben sollte, dann profitiert davon ja die Tourismusbranche, die Gastronomie, die ganzen Dienstleister, ganz, ganz viele Sektoren. Das ist also ein großer wirtschaftlicher Schub. Aber auf der anderen Seite, ne, darf man sich da, glaube ich, von so viel super positiver Euphorie nicht total hinreißen lassen und alles vergessen. Denn Olympia ist ja auch irgendwann mal vorbei. Und dann muss ich gucken, was lohnt sich denn auch langfristig, ja, also an Infrastruktur, wovon ich dann auch nachhaltig profitiere, sowohl in der Wirtschaft wie auch in der Bevölkerung. Das heißt, ich muss das wirklich gut vorbereiten und auch möglichst viele, ja, die das begleiten, ob positiv oder vielleicht auch mit Bedenken, dass ich einfach versuche, möglichst viele einzubinden, um da auch eine breite Akzeptanz zu schaffen. Denn das hat es ja auch schon mal gegeben, dass das nicht geklappt hat. Und ich glaube, da das muss man auch schon ernst nehmen. Und auch da Stichwort, ne, also ohne flotte Genehmigungsverfahren.
auch das wird schwierig.
Das sehe ich das mit Olympia auch kritisch.
Ja, aber vielleicht kann so eine Olympia eben dann auch so ein Katalysator-Effekt haben. Ne? Dass man eben sagt, wir ziehen jetzt Dinge, die wir eh machen wollten, vor und machen schneller und gucken sozusagen damit ran. Ich glaube, das ist, würde Deutschland in dem Sinne auch gut tun. Ne?
Ja, der positive Spirit, ne? So der Schub nach vorne, weil man doch irgendwie was Gutes am Ende des Tunnels vor sich sieht. Das muss doch sein.
Und dann haben sich, ich glaube, München, Berlin, Rhein-Ruhr und Hamburg haben den Hut in den Ring geworfen und du bist natürlich als die erste deutsche Bewerbung oder als DIHK seid ihr natürlich komplett neutral. Ja, und müsste das sozusagen auch sein. Aber Hand aufs Herz, schlägt ein bisschen das Hamburger Herz noch nach, wenn man an Olympia denkt.
Alles klar. In meiner Brust schlagen viele Herzen, lieber Malte.
Sehr gut, ja, sehr gut. Ja, wir arbeiten dran, ja, dass es auch auf der richtigen Seite schlägt. Dein Spaß beiseite, das ist völlig okay. Dann natürlich die große Frage, Olympia wäre 2040 ein mögliches Ausrichtungsdatum, aber mal insgesamt die entscheidende Frage für diesen Podcast, wie sieht der Wirtschaftsstandort Deutschland im Jahr 2040 aus?
Ich hoffe mit einem ordentlichen Wachstum, mit motivierten Menschen, die Lust haben, ihre Ideen in die Tat umzusetzen, die Lust haben, Unternehmen zu gründen, die innovativ sind, dass wir wieder Produkte haben, die auf dem Weltmarkt gefragt sind und wo klar ist, die sind made in Germany und das wünsche ich mir und ich glaube, das können wir auch.
Mhm. Ja, unbedingt Innovation ist der Treiber, ne? Und die Zukunft, die wir da unbedingt brauchen. Und dann vielleicht gerne noch die Frage, welche Rolle spielt Hamburg aus eurer Sicht dann für dieses Deutschland 2040 und was würde sich, ich sag mal, die Bundesperspektive der deutschen Wirtschaft von Hamburg wünschen? Welche Rolle soll Hamburg spielen, ne? Welchen Beitrag können wir leisten?
Die Frage gebe ich mal zurück. Das war deine Aufgabe, lieber Malte.
Absolut. Ja. Ich kann da auch was zu sagen. Ja. Also in der Tat, die internationale Perspektive ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man hier eine Menge im Brennglas beobachten kann an internationalen Entwicklungen. Wir sehen das immer natürlich in der Konjunkturzyklen. Ne? Immer wenn es international schlecht wird, passiert das in Hamburg früher als im Bundesdurchschnitt. Es geht aber auch schneller wieder aufwärts, das dann passiert. Diese ganzen Fragen der, ich sag mal, EU-Gesetzgebung, Regulatorik, Lieferketten, das kann man hier wie im Brennglas beobachten, weil man natürlich hier das auch kombiniert. Insofern ist das, glaube ich, ein wichtiges Angebot, dass man diese internationale Expertise, die in Hamburg einfach dasteht, eben auch viel stärker in den Bundesdialog einbringt. Das machen wir, funktioniert auch wirklich, muss ich sagen, super mit der Zusammenarbeit mit der DIHK. An der Stelle wünschen wir uns auch ein bisschen stärker auf der politischen Ebene, dass diese Diskussion hier mit stattfindet. Aber ich glaube, der Hafen, klassisch stärken Industrie, unsere Zukunft liegt aber in Innovation. Ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Wandel, den Hamburg auch ein bisschen von der Handelsstadt bleibt wichtig, aber hin zur Innovation, zur Wissenschaftsstadt. Das ist eigentlich das, was im vollen Gange ist und was wir viel stärker nutzen müssen. Und da sind, glaube ich, auch durchaus Themen, so wenn wir spielt die Frage mal zurück, Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, wenn wir die mit Technologie lösen, ne? Und da sind wir überzeugt, können wir hier einen wichtigen Beitrag leisten, auch über Wasserstoffimporte im Hafen und so weiter und so fort, glaube ich, das wäre durchaus eine Zukunftsperspektive für unseren Standort, wo wir international auch eine Menge zu beitragen können.
Ja, absolut, das glaube ich auch. Und ich meine, auch da sieht man auch mal wieder, wofür ich dann auch eine starke Kammer brauche vor Ort, ne? Weil die IHKs vor Ort, die leisten ja Gründungsberatung, ne? Die sagen einem, was man wann in welchem Stadium tun kann. Die geben ja auch sozusagen konkret Material an die Hand, Veranstaltungen ohne Ende. Ich glaube, da kann ich jedem nur empfehlen, das wirklich anzunehmen. Das erleichtert vieles. Man muss nicht jeden Schritt alleine machen. Und sich da unterzuhaken, ich glaube, das kann nur helfen. Und mit vereinten Kräften werden dann auch irgendwann mal Ideen tatsächlich zu einem Doing kommen, wo dann auch tatsächlich über die Grenzen einer Region hinweg dann die Achtung da ist.
So, wir arbeiten zusammen dran. Ja, vielen Dank wirklich für das tolle Gespräch. Hat viel Spaß gemacht und danke dir für deine Zeit und die vielen Insights zwischen deinen ganzen Terminen, die du hier dann auch immer hast. Insofern vielen Dank dafür.
Ja, ich habe zu danken für die Einladung.
Das war unsere heutige Folge zum Thema Zukunftsstandort Deutschland. Was müssen wir tun, um weiterhin erfolgreich zu sein? Was können die Kammern dazu beitragen? Und ganz besonders die DIHK mit ihrer neuen Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow. Vielen Dank für die spannenden Einblicke an dieser Stelle und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es doch gerne weiter, abonniert unseren Kanal und lasst auch am besten auch gleich noch eine kleine Bewertung da. Ihr könnt mich auch persönlich erreichen über meine Social-Media-Kanäle. Schickt mir doch auch gerne eure Fragen, die Links wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder dabei seid und dann sprechen wir wieder über ein spannendes Thema.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.